Sich täuschen zu lassen gilt nach landläufiger Auffassung als Elend. Ich behaupte dagegen, dass es das größte Unglück ist, über alle Täuschungen erhaben zu sein. Der Geist des Menschen ist nun mal so angelegt, dass der Schein ihn mehr fesselt als die Wahrheit.
Schon vor 500 Jahren hielt Erasmus von Rotterdam in seinem Werk Lob der Torheit diese uralte Erkenntnis fest. Eine Erkenntnis, die auch heute noch ihre Gültigkeit hat. In unseren aufgeklärten Zivilisationsgesellschaften geht man davon aus, dass alles den Gesetzen von Verstand und Vernunft folgen muss und nur so die Wahrheit zu finden sei. Der Mensch schenkt daher weniger seinen Empfindungen Aufmerksamkeit als seinem Intellekt. Dadurch wird den meisten Menschen aber ihr eigenes Erleben undeutlich, weil ja die Welt der Gefühle die des Erlebens ist. Lässt sich der Mensch vom Schein fesseln, gibt er sich dem Spiel seiner Empfindungen hin und erlebt die Welt von ihrer Ursprünglichkeit her. Denn Empfindungen sind bei Menschen noch immer tiefer verwurzelt als sein Wille und seine Suche nach der Wahrheit. Empfindungen machen dem Menschen seine innere Stimme hörbar. Von ihr geht eine Faszination aus, die gleichzeitig Bezauberung und Verblendung ist. Der Vater der modernen Unterhaltungsmagie, der französische Zauberkünstler Jean-Eugène Robert Houdin, sagt:
Die Kunst zu zaubern besteht nicht so sehr darin, wunderbare Dinge zu vollbringen, als darin, die Zuschauer zu überzeugen, dass wunderbare Dinge geschehen.
Und hier ist der Mann, der alle austrickst, Franklin.
Guten Abend. Herzlich willkommen bei Ausgetrickst. Das ist in der Magie ja so ein bisschen wie in der Literatur, in der Musik. Da gibt es so Klassiker, also Tricks, die man schon oft gesehen hat, aber halt doch nicht weiß, wie funktionieren die eigentlich. Und wir haben schon lange vor unserer Sendung mal unsere Prominenten gefragt, an welchem Klassiker sie sich gerne mal die Zähne ausbeißen würden. Da kam einstimmig ein Trick, nämlich?
Ja, die Kiste, ne, zum Durchsägen.
Die zersägt.
Solange nicht die Schwiegermutter drin liegt.
Ja, du denkst da schon an wen bestimmten, ja?
Ich habe nur eine.
Die zersägte Jungfrau, die wird jetzt präsentiert und... Egal, ob die drei drauf kommen oder nicht, ich erkläre Ihnen danach auch tatsächlich, wie das funktioniert.
Bezaubern und verblenden. Die menschliche Vorstellungskraft faszinieren. Nichts ist dazu so geeignet wie die Magie, die Kunst der Magier. Sie ist so alt wie die Menschheit selbst und unser Verlangen, Ereignisse zu beeinflussen oder wunderbare Wirkungen hervorzubringen, die mit bekannten Naturkräften und normalen Fähigkeiten nicht erreichbar sind. Sie ist die Idee von der Verwirklichung unserer Träume. Die Magie gilt als die älteste Erfindung des Menschen. Sie hat möglicherweise auch den Grundstein gelegt für die ersten Bemühungen auf dem Gebiet der Wissenschaften, der Medizin, der Technik und der Kunst.
Lights out, everybody.
Es gab eine Zeit, als der Mensch den Naturgewalten fassungslos und staunend gegenüberstand. Er hatte nur eine Erklärung für natürliche Phänomene wie Sturm, Regen, Trockenheit, Donner und Blitz. Sie mussten von Göttern, Dämonen oder anderen unerkennbaren Wesen verursacht sein. Diesen Wesen gab er Namen, das heißt, er personifizierte die Elemente und alle Dinge, die ihn umgaben. So kam er ihnen näher und er konnte sich mit ihnen auf eine gleiche Stufe stellen. Die amerikanische Autorin Wendy Rydell schreibt:
Wenn alle Dinge der Erde eine einzigartige Persönlichkeit und einen eigenen Geist besaßen, dann müssten diese Dinge auch auf die gleiche Weise zu beeinflussen sein wie sie selbst. So glaubten die Steinzeitmenschen zum Beispiel, dass wenn ein Fluss über die Ufer trat, sein Geist hungrig sein müsse und er sich deshalb auf Nahrungssuche begebe, wie sie selbst nach Nahrung suchten, wenn sie Hunger verspürten.
geriet eine Hütte bei Gewitter in Brand, war es der verärgerte Himmelsgott, der wütend mit Blitzen um sich schleuderte. Der frühe Mensch verstand die Natur, weil er sie noch unbefangen beobachten und sich mit ihr identifizieren konnte. Er interessierte sich nicht dafür, wie es geschieht, wenn der Fluss über die Ufer tritt oder ein Blitz einschlägt, sondern er fragte sich, warum solche Ereignisse? Welche Absicht steht dahinter? Wie kann er den Flussgott oder den Himmelsgott besänftigen? Wollte er auf die Phänomene Einfluss nehmen oder sie beherrschen, musste der Mensch sich irgendwie mit diesen unsichtbaren Wesen in direkte Verbindung setzen. Er musste Formeln und Wege finden, sich die Dämonen dienstbar zu machen. Damals kamen die wohl ältesten Formen rein magischer Akte auf, wie die nachahmende Magie, die auf der Vorstellung beruhte, dass man durch Nachahmen eines anderen Lebewesens dessen Ausstrahlung und die entsprechenden Eigenschaften erhalten könne.
So entstand in der vorgeschichtlichen Magie zum Beispiel der sogenannte Hirschtanz. Der Zauberer zog sich eine Hirschhaut über und setzte sich ein Geweih auf den Kopf. So hoffte er, das Wild dazu zu bringen, den angreifenden Jägern entgegenzulaufen. Die Nachahmungsvorstellung liegt unzähligen vorgeschichtlichen magischen Ritualen zugrunde. Der Zauberdoktor fordert zum Beispiel seinen Patienten auf, ihn nachzuahmen, während er den Todeskampf des Patienten und dessen anschließende Genesung simuliert.
No. No. Stay where you are. Do not break the stillness of this moment. For this is a time of mystery. A time when imagination is free and moves forward. This is the Haunting Hour.
Auch der Bilderzauber, den man anhand von Höhlenzeichnungen noch heute nachvollziehen kann, entstand damals. Dieser Zauber beruhte auf der Vorstellung, dass alles, was einem gemalten Bilde zugefügt wird, die dargestellte Person selbst treffe. Die Zauberer verstümmelten und zerstörten das Bildnis ihres Widersachers und glaubten, dadurch dessen Schicksal negativ beeinflussen zu können. Die ersten Praktiken der Magie waren jedoch positiver Natur.
Die verschiedenen Zaubersprüche, Formeln, Riten und Medikamente waren ausschließlich für gute Zwecke bestimmt. Der Magier war der Abgesandte des Stammes an die guten Geister. Und von ihm wurde erwartet, dass er den Stamm vor bösen Geistern oder Dämonen schützte. Bald jedoch begann man, die Magie auch für andere Zwecke zu missbrauchen, was dann später als schwarze Magie bezeichnet wurde. Ihre Macht wurde dazu ausgenutzt, Unglück über andere Menschen oder andere Stämme zu bringen.
Hin und wieder führte dieser Zauber zu spektakulären Erfolgen, die aber wohl eher dem Zufall zu verdanken waren als den magischen Formeln. Diese wenigen Erfolge und das geschickte Ablenken von Misserfolgen steigerten die Macht der Zauberer ungemein.
Je komplexer und stilisierter die Zauberei wurde, desto größere Bedeutung kam der Aufgabe des Magiers innerhalb seines Stammes zu. Er wurde zum hohen Priester, führte die Stammesangehörigen durch die rituellen Handlungen und war für die äußerlichen Umstände ihres Lebens verantwortlich. Er war zugleich Hellseher und Wahrsager und der einflussreichste Ratgeber des Stammes. Niemand, nicht einmal der Häuptling, wagte es, eine wichtige Entscheidung zu treffen, ohne ihn vorher aufzusuchen.
Die Zauberer verstanden es ausgezeichnet, die Kraft des Glaubens an die Magie aufrechtzuerhalten, indem sie immer neue Rituale und Gebräuche erfanden. Magie war bei den Steinzeitmenschen gleichbedeutend mit Wissen. Sie war sozusagen die Wissenschaft. Und sie war Religion. Denn sie wollte die Verbindung wiederherstellen zwischen den Menschen und dem allmächtigen Reich der Götter. Zwischen dem Diesseits und der Welt, die man schon damals als die Jenseitige empfand. Westliche Ethnologen haben bei ihren Forschungen die semantischen Grundlagen magischer Akte oft missverstanden. Der englische Ethnologe Edward Evan Evans-Pritchard hat die Riten und magischen Bräuche des im Süden des Sudans lebenden Volkes der Sande erforscht und dabei versucht, dieses Missverstehen aufzuklären.
Wenn ein Sande von Hexerei spricht, so spricht er darüber nicht so, wie wir über die seltsamen Erscheinungen der Hexerei in unserer eigenen Geschichte sprechen. Für ihn ist Hexerei ein alltägliches Ereignis, Es vergeht für ihn kaum ein Tag, ohne dass er auf sie zu sprechen kommt. Für uns ist Hexerei etwas, was unsere leichtgläubigen Vorfahren heimsuchte und sie mit Abscheu erfüllte. Ein Sande hingegen rechnet zu jeder Tages- und Nachtzeit damit, auf Hexerei zu stoßen. Wenn er nicht täglich mit ihr in Berührung käme, wäre er genauso überrascht wie wir, sollten wir damit konfrontiert werden. In seinen Augen ist daran nichts Seltsames.
The Magic Detective, starring the world's greatest living magician, Blackstone. He tells you the inside story of The Message from Nowhere. And right after the story, Blackstone will explain tricks that you yourself can perform. Reveal the guarded secrets of the world's greatest living magician.
Die Tatsache, dass wir den Regen allein auf meteorologische Ursachen zurückführen, während die Wilden glauben, Götter, Geister oder Magie könnten den Regen beeinflussen, ist kein Beweis dafür, dass unsere Gehirne anders funktionieren als ihre. Sie zeigt nicht, dass wir logischer denken als die Wilden, zumindest dann nicht, wenn mit diesem Ausdruck eine Art von erblicher, psychischer Überlegenheit gemeint ist. Ein Sande nimmt genauso wahr wie wir, wie Naturphänomene geschehen. Er sieht nicht einen Hexer, der einen Menschen angreift, sondern einen Elefanten. Er sieht nicht einen Hexer, der einen Getreidespeicher umstürzt, sondern Termiten, die dessen Stützen zernagen. Er sieht nicht eine Seelenflamme, die ein Strohdach in Brand steckt, sondern ein gewöhnliches brennendes Strohbündel. Seine Wahrnehmung dessen, wie Ereignisse ablaufen, ist ebenso klar wie unsere.
Ähnlich den frühen Menschen interessiert ein Sande sich aber weniger für das Wie, sondern mehr für das Warum. Evans Pritchard weiß, dass unsere wissenschaftliche Betrachtungsweise der Ereignisse und der Dinge ebenso sehr eine Funktion unserer Kultur ist, wie die magische Betrachtungsweise des sogenannten Wilden eine Funktion der Seinen ist.
Es ist kein Zeichen höherer Intelligenz meinerseits, wenn ich den Regen auf physikalische Ursachen zurückführe. Auf diese Schlussfolgerung bin ich nicht selbst durch Beobachtung und Schließen gekommen. In Wirklichkeit habe ich von den meteorologischen Vorgängen, die zum Regen führen, nur geringe Kenntnisse. Ich anerkenne lediglich, was jeder andere in meiner Gesellschaft auch anerkennt, nämlich, dass der Regen natürliche Ursachen hat. Dementsprechend ist ein Wilder, der glaubt, unter geeigneten natürlichen und rituellen Bedingungen könne der Regen durch angemessene magische Mittel beeinflusst werden, nicht als weniger intelligent zu betrachten. Er ist zu diesem Glauben nicht aufgrund eigener Beobachtungen und Folgerungen gelangt, sondern hat ihn in derselben Weise übernommen wie das übrige kulturelle Erbe, nämlich dadurch, dass er in seine Kultur hineingeboren wurde. Wir denken beide in Denkmustern, die uns von den Gesellschaften bereitgestellt wurden, in denen wir leben. Es wäre unsinnig zu sagen, der Wilde denke über den Regen mystisch, wir dagegen wissenschaftlich. In beiden Fällen sind gleichartige mentale Vorgänge beteiligt und ist der Denkinhalt auf ähnliche Weise erlangt worden.
In der Nacht gibt's in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz einige Schauer und die Temperaturen gehen runter auf 14 bis 8 Grad. Morgen starten wir mit vielen Wolken, ab und zu regnet's leicht. Tagsüber wird's aber dann zuerst in Südbaden, später auch am Main und im Hunsrück freundlicher mit Sonne und Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 23 Grad. Und die Aussichten für den Mittwoch, Sonne, Wolken, aber auch Schauer und einzelne Gewitter, das alles aber bei sommerlichen Temperaturen. Wow.
Der Ethnologe Evans Pritchard hat am Beispiel der Sande gezeigt, dass magisches oder symbolisches Denken dem wissenschaftlichen Denken keineswegs untergeordnet ist, nur weil es für uns eine frühere Stufe des Denkens darstellt. Diese frühere Stufe des Denkens der Steinzeitmenschen und einiger Naturvölker heute ist ein lebendiges, aktives Denken. Es weiß nichts von theoretischen Systemen, mit denen ein quasi wissenschaftliches Verstehen der Welt erreicht werden soll. Eine Theorie ist ein festes, bewegungsloses Gebilde. Für viele sogenannte primitive Völker, die sehr eng mit der Natur verbunden sind, steht nichts still, ist nichts wirklich fest. Alles ist, wie in der Natur, eine einzige Bewegung, ein ständiges Fließen. Und alles ist miteinander kausal und physisch verknüpft. Alles hängt miteinander zusammen, hängt voneinander ab. Schon in der Steinzeit hatte es die Übertragungsmagie gegeben, die auf der Annahme basierte, dass der Teil eines Ganzen so gut sei wie das Ganze selbst. So glaubte man, dass Dinge, die einmal miteinander in Beziehung standen, sich auch über ihren physischen Tod hinaus gegenseitig beeinflussen.
Die primitiven Menschen der Vorgeschichte zogen daraus den Schluss, dass irgendwelche Teile ihres eigenen Körpers, Zähne, Haare, Speichel, Nägel, sogar ihre Fußspuren, von ihren Feinden dazu benutzt werden könnten, um gegen sie verwendet zu werden.
In dieser intuitiven Auffassung der Natur liegen bereits die Wurzeln für ein auf Sympathie gegründetes Weltbild, nämlich für das kosmische Prinzip des Neuplatonismus. Danach sind alle Teile über das Ganze spirituell oder materiell miteinander verbunden. Aufgrund dieser Verbindung sind Wirkungen möglich, deren Kausalität nicht dem üblichen Kausalitätsdenken entspricht. Der griechische Naturphilosoph Empedokles schreibt in seinem sprachgewaltigen Werk über die Natur, Periphysios:
Weiter will ich dir sagen, Geburt ist nirgends, bei keinem aller irdischen Dinge, noch Ende im schrecklichen Tode, sondern nur Mischung ist und wechselnder Tausch des Gemischten.
Seifenblasen schweben im Raum. Der Zauberer greift sie. Doch was ist das? In seinen Händen verfestigen die Seifenblasen sich zu Kugeln. Zuletzt sind es so viel Kugeln wie Finger. 10 Traumbälle, die am Ende doch nur Seifenblasen sind. Plötzlich verwandelt der Zauberer die Kugeln in Eier. Die Eier schweben. Und da? Sie stürzen, heil, eins nach dem anderen, in Wassergläser. Jetzt faltet der Zauberer eine Zeitung zu einer Tüte, schüttet das Wasser aus den Gläsern hinein, entfaltet die Tüte wieder zur Zeitung und liest sie, während wir fragen, wo in aller Welt ist das Wasser geblieben?
Alles ist eins. Alles ist miteinander verbunden. Alles ist Bewegung. Einfache und doch tiefe Erkenntnisse, die die sogenannten primitiven Völker durch lange unbefangene Beobachtung der Natur bekommen konnten. Sie spürten, dass das Leben ein Prozess ist. Ein Prozess, der sich beobachten, erkennen und vorhersagen lässt. Je mehr der Mensch beobachtet, desto mehr erkennt er und desto mehr kann er vorhersagen. Im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris errichteten die Mesopotamier die ersten Städte der Welt. Hier hatte die Astrologie ihren Ursprung. Sie gilt als die erste kodifizierte Religion der Menschheit und ist die wohl älteste Form der Weissagung. Die ersten Astrologen waren Chaldäer. Sie hatten ihr Wissen von den alten Assyrern und Sumerern übernommen und es kultiviert. Für die Chaldäer, die im Zweistromland ungefähr um 1000 vor Christus lebten, war die Astrologie eine exakte Wissenschaft, die die Welt der Götter zugänglich macht. Allerdings nur für eine kleine Anzahl ausgesuchter Menschen mit großem Einfühlungs- und Vorstellungsvermögen, den Zauberern.
Sie waren davon überzeugt, dass das menschliche Schicksal mit himmlischen Mächten verbunden sei, wobei die Erde den Mittelpunkt des Universums bildete. Sie hatten tatsächlich eine vollkommene kosmologische Wissenschaftstheorie erarbeitet, aus der der Volksglaube an die Kraft der Gestirne und ihren Einfluss auf das menschliche Schicksal resultierte. Die Beobachtung der Gestirne hatte für die Chaldäer tiefe religiöse Bedeutung. Sie benannten die Planeten nach ihren Göttern. Von den Bewegungen der Planeten nahmen sie an, dass sie den Bewegungen und inneren Zuständen der Götter entsprechen. Mit ihrem unerschütterlichen Glauben daran, dass die Zukunft aus den Sternen zu ersehen sei, erstellten die chaldäischen Astrologen Horoskope, die sich auf den Lauf der Sonne, des Mondes und der 12 Tierkreiszeichen stützten. Diese Horoskope wurden aufgrund des jeweiligen Standes der Gestirne zum Zeitpunkt der Geburt eines Menschen gestellt. Deren Positionen und Zusammenhänge interpretierten sie nach genau festgehaltenen Regeln. So hofften sie göttliche Antworten auf die Geheimnisse des Universums und auf die Zukunftsaussichten und Eigenschaften eines Menschen zu erhalten.
Widder.
Frühe Widder sind Kraftpakete. In der ersten Hälfte können die Widder ihre langfristigen Beziehungen genießen und ausbauen. Die zweite Hälfte wird immer tiefgründiger.
Stier.
In der ersten Hälfte wächst das Selbstvertrauen dank innerer Sonnenstrahlung. Stiere aus der zweiten Hälfte sind euphorisch und in Redelaune. Venus spielt mit und verführt zur Zärtlichkeit.
Zwilling.
In der ersten Dekade tobt sich Mars aus. Er vergrößert die Kraft, aber auch die Konfliktbereitschaft.
Die heute überall verbreitete Vulgärastrologie der Horoskope hat mit der alten Astrologie nichts gemein. Deren zentraler Gedanke ist die Vorstellung einer Sympathie des Alls, also einer Beziehung zwischen Astralem und Irdischem. Das Untere ist wie das Obere und das Obere wie das Untere. So heißt es in einem alchemistischen Text. Die Alchemie, ein Vorläufer der heutigen wissenschaftlichen Chemie, war stark von der Astrologie beeinflusst. Stand auch im Mittelpunkt ihrer Lehre die Auffassung, dass die irdischen Dinge Mischungen darstellen, weshalb die Umwandlung aller Stoffe in andere möglich sein müsse. Die Vorstellung, dass alles eins sei und zusammengehöre, dass selbst das Unmögliche eine Verbindung eingehen könne, wie das Wasser mit dem Feuer, führte im Mittelalter zu den unglaublichsten Experimenten.
From Hollywood, Miss Marjorie Reardon in The Unexpected.
The Unexpected.
The Unexpected. Life is filled with the unexpected. Romantic, tragic, and mysterious endings to our most ordinary actions. Dreams come true, or dreams are shattered by sudden twists of fate in The Unexpected.
Life is written in the stars, madame, and there are no secrets if one is willing to read.
Can you really tell the future, Mr. Aran?
In the heavens, there is no future and no past. You are expecting predictions, madame, but I do not predict. I can only reveal the journeys that our planets indicate. Part of these journeys has already passed. Part is ahead, and you must differentiate.
Glaube und Wissen bildete bei den Kulturen im vorderen Orient noch eine Einheit. Bei den Chaldäern, den Ägyptern und auch noch bei den Griechen erhielten die Magier die Bezeichnung Priester. Sie waren gleichzeitig Wissenschaftler, Ärzte, Naturforscher und Philosophen. Durch ihr fortschreitendes Studium der Natur und die Erweiterung ihres Wissens begann sich ihre Glaubensvorstellung zu ändern und damit ihr Einfluss und ihre Macht über die Götter, die sie zu beherrschen vorgaben.
Bei einigen Religionen, bei denen die anmaßenden Befehle des Zauberers nicht den gewünschten Erfolg zeigten, setzte sich allmählich die Meinung durch, dass es sinnvoller sei, das Wohlwollen der Götter zu erbitten und nicht zu erzwingen.
Die Macht der Priester selbst stand auf dem Spiel. Das Volk verlangte spektakuläre Beweise für das Vorhandensein höherer Kräfte. Um ihre herausragende Stellung zu wahren, sahen sich die Magier gezwungen, Tricks anzuwenden. Nur so konnte das Volk weiter zur Ehrfurcht genötigt werden. Nur so konnte ihm die Existenz einer lebendigen Götterwelt glaubhaft gemacht werden. Da der Schein den Menschen auch damals mehr fesselte als die Wahrheit, hatten die Priester ein leichtes Spiel. Ihre Tricks waren meist physikalischer Art. Als ein Beispiel von vielen beschreibt der deutsche Zauberkünstler Jochen Smeck die Tempeltür, die sich selbst tätig öffnet, sobald auf dem Altar ein Feuer angezündet wird.
Der Altar ist im Prinzip ein luftdicht verschlossener Blechkasten, aus dem ein Rohr nach unten in einen mit Wasser gefüllten Behälter reicht. Wird die Luft im Altar durch Feuer erwärmt, dehnt sie sich aus und drückt das Wasser aus dem Behälter durch ein gebogenes Rohr in einen Kessel. Dieser wird dadurch schwerer, sinkt nach unten und betätigt über Seilzüge zwei Spindeln. Eine davon öffnet die Tür, die andere hebt ein Kontergewicht. Ist das Feuer wieder erloschen, zieht sich die Luft im Altar zusammen, was zur Folge hat, dass das Wasser wieder in den Behälter zurückfließt, wodurch wiederum der Kessel leichter wird, das Gegengewicht abwärts sinkt, die Tür sich schließt.
Die Priester erfanden ihre magischen Tricks und technischen Spielereien oft nicht selbst. Sie konnten sich aus der reichhaltigen Trickkiste der Gaukler bedienen. Denn schon im Altertum war die reine Unterhaltungsmagie sehr verbreitet. Sie ist nicht, wie im Allgemeinen angenommen wird, aus der Priestermagie hervorgegangen, sondern hat sich selbstständig nebenher entwickelt.
Das älteste Dokument, das von einer regelrechten Zaubervorstellung berichtet, ist der berühmte Papyrus Westcar, so genannt nach einer Miss Westcar, die ihn dem jungen deutschen Gelehrten Lepsius schenkte. Vergeblich versuchte dieser, die geheimnisvollen Hieroglyphen zu entziffern. Das gelang erst nach seinem Tode dem berühmten Ägyptologen Adolf Ehrmann in 5-jähriger mühevoller Arbeit.
Was berichtet uns dieses geheimnisumwitterte Schriftstück? Es erzählt uns, wie der als Erbauer der größten Pyramide bekannte König Cheops etwa um 2900 vor Christus einen Zauberer namens Daddy aus der Stadt Dznefru an seinen Hof kommen lässt.
Cheops fragte ihn: Ist es wahr, was man sagt, dass du einen abgeschnittenen Kopf wieder ansetzen kannst? Daddy sagte: Ja, das kann ich, o König, mein Herr. Daraufhin der König: Man bringe mir einen Gefangenen, der im Gefängnis sitzt, dass seine Strafe vollzogen werde. Daddy sagte: Nicht doch an einem Menschen, o König, mein Herr. Sieh, befiehlt man nicht lieber etwas solches an dem herrlichen Vieh zu tun? Man brachte ihm eine Gans und er schnitt ihr den Kopf ab. Man legte die Gans an die westliche Seite der Halle und ihren Kopf an die östliche. Daddy sagte etwas als Zauberer und da stand die Gans auf und watschelte und ihr Kopf tat ebenso. Als dann aber ein Stück zum anderen gekommen war, da stand die Gans da und schnatterte.
Der deutsche Zauberkünstler Jochen Smeck glaubt, dass die Schilderung des Kunststücks nicht allzu wörtlich zu nehmen sei.
Der Magier stellt einen lebenden Hahn auf den Tisch, lässt ihn einige Schritte laufen, um ihm dann mit einem scharfen Degen den Kopf abzuschlagen. Jeder sieht das Blut spritzen. Der Kopf ist einwandfrei vom Rumpfe getrennt. Trotzdem genügt eine kleine Beschwörung und schon ist er wieder fest mit dem Rumpf verbunden. Der Hahn stolziert umher und kräht sogar vergnügt.
Und das Geheimnis?
Zunächst einmal braucht der Magier einen richtigen Hahn und dazu passend einen Hahnenkopf, an dessen Hals eine mit Blut gefüllte Blase befestigt wird. Der richtige Kopf des Hahnes wird diesem unter den Flügel gesteckt und dort mit Draht befestigt. Dafür wird der falsche Kopf ebenfalls mit Draht anstelle des richtigen am Rumpfe angebracht. Führt man mit einem scharfen Degen einen Schlag gegen diesen Kopf, so fällt er herunter, die Blase platzt, so dass das Blut fließt. Unter einem darüber gedeckten Tuch wird dann der abgehauene Kopf weggesteckt, während der richtige unter dem Flügel hervorgeholt wird.
The official adventures of Mandrake the Magician. His top hat and flowing cape, as if performing magic tricks on the stage, Mandrake the Magician is, in reality, a super crime fighter, using his vast hypnotic power to defend justice.
Magie zur Unterhaltung war schon vor den Ägyptern in Kleinasien entstanden. Sie wurde durch Gaukler vorgeführt. Es hat chaldäische Gaukler in Persien, Ägypten, später persische in Griechenland und dann griechische in Rom gegeben. Sie zogen besonders durch die Länder um das Mittelmeer, immer auf der Wanderung. Auf Märkten und Volksfesten, bei den Feiern des Adels, überall fanden sie sich ein. Das bekannteste Kunststück war damals das Becherspiel. Der griechische Satiriker Alkifrons liefert die älteste Schilderung des Tricks aus der Perspektive eines biederen Bäuerleins.
Du weißt, dass ich meinen Esel mit einer Ladung Feigen und Dorobst zur Stadt führte. So wie ich alles verkauft hatte, schleppte mich einer meiner Bekannten ins Theater. Da trat einer in die Mitte, stellte einen Tisch hin und setzte drei Schüsselchen darauf. Sodann verbarg er unter jede Schüssel eines der Steinchen. Bald zeigte er sie, weiß Gott wie, alle zusammen unter einer einzigen. Bald ließ er sie wieder ganz von den Schüsseln verschwinden und zeigte sie im Mund. Dann verschluckte er sie, ließ die zunächst stehenden vortreten und zog nun eins dem einen aus der Nase, das andere aus dem Ohr, das dritte aus dem Kopf, und als er sie wieder hatte, ließ er sie auch gleich verschwinden. Der Spitzbube! Auf meinen Hof soll ein solcher Kerl nicht kommen.
Jochen Smeck meint, dass dieser Bericht genauso gut aus der heutigen Zeit stammen könne, weil dem einfachen Bauern, der die Begebenheiten schildert, nicht ein einziges Mal in den Sinn kommt, dass es sich hierbei um übernatürliche Dinge handeln könne.
Er erkennt die Fingerfertigkeit des Vorführenden richtig als das eigentlich Geheimnisvolle an. Das ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass im damaligen Griechenland die Priestermagie und die Orakelkunst in hoher Blüte standen und dass viele Taschenspieler schon damals versuchten, aus ihrer Kunst Kapital zu schlagen, indem sie ihr ein okkultes Mäntelchen umhängten.
Das antike Griechenland war dabei, zur Heimat erster wissenschaftlicher Theorien zu werden. Immer mehr setzte sich die Auffassung durch, dass Magie gegenüber dem Verstand bedeutungslos war.
Die Astrologie, die davon ausging, dass die Erde der Mittelpunkt des Universums sei, kam mit der astronomischen Wissenschaft in Konflikt, unter anderem durch die Vermutung, dass die Sternkarten der Chaldäer falsch seien. Mit dem Studium der Physik und der Gesetze der Naturphänomene wurden die magischen Formeln durch wissenschaftliche Erkenntnisse ersetzt. Die Medizin, die erst unter Hippokrates und anderen Physikern zu einer Wissenschaft heranwuchs, stand den Heilgebräuchen der Magie gegenüber. Damit aber war in Griechenland der Krieg zwischen Magie und Wissenschaft ausgebrochen. Es sollte ein dramatischer Kampf um die Herrschaft über Herz oder Verstand der Menschheit werden.
Bitte legen Sie sich ganz bequem hin. Schön bequem und entspannt. Und nun schauen Sie mich fest und unverwandt an. Ganz fest und unverwandt, ohne mit den Lidern zu schlagen. Der Blick wird müde, er fasst nicht mehr alles ganz scharf. Schleier ziehen über das Gesichtsfeld. Nur vorübergehend wird der Blick wieder klar. Dann aber wieder verschwommener, zunehmend müder.
Der antike Widerstreit zwischen Magie und Wissenschaft ist bis heute nicht wirklich ausgefochten. Obwohl die Wissenschaft mit ihren unverrückbaren Erkenntnissen alles zu dominieren scheint, oder vielleicht gerade deshalb, werden immer wieder Stimmen laut, die an diesen Erkenntnissen zu rütteln versuchen.
Von innen her drückt das Blut gegen die Fingerspitzen. Die Finger fühlen sich an wie Würstchen.
Zum Beispiel verlassen sich heute im Bereich der Heilung sehr viele Menschen eher auf sogenannte alternative Methoden wie Hypnose, Handauflegen, Yoga, autogenes Training, anstatt auf die Anwendung effektiver und erprobter Rezepte der wissenschaftlichen Medizin.
Und nun öffnen Sie die Augen. Bitte bleiben Sie noch einige Augenblicke ganz ruhig und entspannt liegen.
Meist lassen sich aber nur Menschen mit vergleichsweise leichten Leiden oder eben für die Schulmedizin unheilbar Kranke auf abenteuerliche, magische Heilungsversuche ein. Manchmal jedoch scheinen sogenannte Wunderheiler Erfolge zu erzielen, für die die Wissenschaft derzeit keine Erklärung hat. Es sind Grenzfälle, bei denen Vernunft und Verstand anscheinend nicht beteiligt sind. Solche Grenzen gibt es nicht nur in der Medizin, sondern auch im Bereich der Chemie und der Physik. Der Physiker Christoph Wetterich, Erfinder des sogenannten Quintessenzmodells, befasst sich mit solchen Grenzfällen.
Die Physik hat eine ganze Reihe von Fragen, die früher die großen Warum-Fragen waren, hat sie lösen können. Natürlich wissen wir nicht alles. Das heißt, es gibt so eine Art Grenze und diese Grenze wird immer vorgeschoben zu immer extremeren Fragen, zu immer grundlegenderen Fragen. Aber eine ganze Reihe von den Dingen, wo man früher gesagt hat, das ist völlig unverstanden, hat man erklären können. Und das funktioniert. Es gibt ein immer einheitlicheres Bild.
Ja.
Denken Sie mal dran, wie früher zum Beispiel die Atomkerne und alles war äußerst kompliziert und da gab es viele Teilchen. Man hat gesagt, warum gibt es denn so viele Teilchen und so weiter. Mhm. Dann hat man die Theorie der starken Wechselwirkung gefunden, eine einheitliche Beschreibung und die erklärt im Prinzip, warum das wirklich alles so ist, selbst wenn man die einzelnen Details noch nicht immer ganz verstanden hat. Und dieser große Strom, auch den großen Fragen auch voranzukommen, die ist doch eigentlich charakteristisch für die Physik der letzten 200 Jahre.
Chandu, the magician. Good evening, ladies and gentlemen. The makers of White King Soap present for your enjoyment Chandu, the magician. Today, Chandu, Master of Illusion, offers you one of his mysterious and amazing tricks. Chandu calls this trick the Assyrian Money Changer, and it changes pennies into dimes. See this penny? I lay the penny on the table. Now I cover the penny with the mystic ruby block. So, coot, I say. Remove the block, and the penny's gone. Now it's a silver dime.
Hatten die Griechen bei ihrer Suche nach der Wahrheit die Magie und alles Übernatürliche fast verdrängt, so glaubten die Bewohner des antiken Roms wieder fest an die Wirksamkeit magischer Kräfte. Neben den offiziellen Religionen blühte und gedieh die schwarze Magie. Die römischen Befehlshaber waren außerordentlich abergläubisch. Sie trugen Amulette und konsultierten Astrologen, bevor sie irgendwelche Beschlüsse fassten. Offiziell aber wurde die Magie von den römischen Diktatoren verboten. Sie glaubten, auf diese Weise die magischen Praktiken kontrollieren zu können. Diese Taktik basierte natürlich auf der Hoffnung, selbst den größten Nutzen daraus zu ziehen.
Wer die Massen zu täuschen versteht, wird leicht ihr Herr. Wer sie aufzuklären versucht, stets ihr Opfer.
Schreibt der Begründer der Massenpsychologie, der französische Soziologe Gustave Le Bon. Trotz aller scharfen Gesetze entfaltete sich die Magie in Rom weiterhin. Nicht einmal die Geburt einer neuen Religion, des Christentums, konnte die uralte Glaubensform der Magie ganz auslöschen. Die ersten Christen mussten gegen die überlieferten Gottheiten und Idole konkurrieren. Sie versuchten deshalb, ihre eigenen Glaubensanschauungen zu dramatisieren, um sie den Menschen auf diese Weise besser einzuprägen.
Und sie hatten Erfolg, als sie die uralten Überlieferungen studierten und dabei den Teufel als Prinzen der Finsternis und Urheber alles Schlechten, den ewigen Feind Christi im Kampf um die Herzen und Seelen der Menschheit ausfindig machten. Der Teufel war keine Erfindung der Christen. In Mesopotamien wurde er Pazuu, der König der bösen Luftgeister, genannt. Er kehrte als Beelzebub, Fürst der Fliegen, bei den Philistern wieder. Er war als Achriman, der Feind Zarathustras, in Persien bekannt. Und bei den Juden als Satan, dem Herrscher der Unterwelt, der jedoch vom Willen Jehovas abhängig war. In all diesen Rollen galt er als Dämon und repräsentierte alles Böse. Aber in keiner Religion war er zu solch überwältigender Gegenwärtigkeit emporgehoben worden, wie von den Vätern der neuen Kirche.
Die ersten Christen predigten unaufhörlich vom Teufel und von der Verderbnis der Hölle. Und zwar mit derartigem Nachdruck, dass sich die Menschen allein aus Angst zum christlichen Glauben bekehren ließen.
Mit dem entstehenden Hass und der Angst der Christen vor dem Teufel begannen sie gleichzeitig, diesen zu personifizieren und damit zu legalisieren. Sie bauten einen wahren Mythos von Namen, Gesichtern, Begebenheiten und fantastischen Vorstellungen um ihn herum auf, sodass er zu einer ebenso faszinierenden wie schrecklichen Gestalt wurde. die ihn in einer anderen Religion, dem christenfeindlichen Kult der Satanisten, zum allein göttlichen Wesen erhob.
Doch der spektakuläre Erfolg, den die Christen mit der Wiederentdeckung des Teufels hatten, zeigte bald seine Schattenseiten. Eine Fantasiegestalt wie der Teufel war dazu geschaffen, nur noch mehr Fantasien zu produzieren. Der Vorstellung vom personifizierten Bösen waren bald keine Grenzen gesetzt. Zauberei, Hexenkult, schwarze Messen, Okkultismus jeder Art hatten während des ganzen Mittelalters Hochkonjunktur. Ohnehin war die Psyche der Menschen damals durch vielfältige Erschütterungen, durch schreiende soziale Ungerechtigkeiten, durch Kriege und verheerende Seuchen außerordentlich labil. Die Kirche selbst begann mit einer päpstlichen Bulle im Jahr 1233 einen konzentrierten Feldzug, um sich von den Teufelsanbietern zu befreien und alle Spuren der magischen Bräuche auszulöschen. Die Inquisition wurde ins Leben gerufen. Mit einer Grausamkeit, die man wiederum nur teuflisch nennen kann, machten sich die Inquisitoren an ihr grausames Geschäft. Sie selbst vollzogen allerdings die auferlegten Strafen nicht. Wegen der geistlichen Lehrmeinung, dass die Kirche Blut verabscheut, übergaben sie Millionen schuldiger Seelen an die weltlichen Autoritäten.
Die Zahl der gefolterten und verbrannten unschuldigen Frauen und Männer soll nach vorsichtigen Schätzungen insgesamt etwa 11 Millionen betragen. Der fromme lutherische Christ Benedikt Carpzo fällte in der Zeit von 1620 bis 1666 allein 20.000 Todesurteile. 1589 wurden in Quedlinburg an einem Tage 133 Hexen verbrannt. Im kleinen Fürstentum Neisse waren es in den Jahren 1640 bis 1651 allein etwa 1.000, darunter Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren.
Hinter dem religiösen Fanatismus bei der Verfolgung von Hexen und Teufelsanbetern stand nicht nur die Wahnvorstellung von der Leibhaftigkeit des Teufels, sondern auch die Ohnmacht der geistlichen und weltlichen Feudalherren, das aufstrebende Bürgertum und die unruhigen Bauernmassen niederzuhalten. Voltaire brachte es auf den Nenner, als er sagte, dass die Hexen aufhörten zu existieren, als die Menschen aufhörten, sie zu verbrennen. Dem Hexenwahn fielen allerdings auch Taschenspieler und Gaukler zum Opfer, die die Zauberkunst nur zur Unterhaltung praktizierten.
Die Taschenspieler behaupteten, nicht im Pakt mit dem Teufel zu stehen, keine satanischen Kenntnisse zu haben und auch nicht von den Kobolden des Teufels unterstützt zu werden. Aber weil sie sich oft wie Hexenmeister kleideten, weil sie ihre Kunststücke durch das Vortragen eines fremdartigen Kauderwelschs noch steigerten, nicht unähnlich den Beschwörungen der Hexen und Zauberer, weil sie ihre unterhaltenden Tricks so erfahren und geschickt vortrugen, waren viele ihrer Zuschauer davon überzeugt, dass sie Diener des Teufels seien.
Mit Kopernikus endete im 16. Jahrhundert im Abendland das geozentrische Weltbild, also die Vorstellung, dass die Erde den Mittelpunkt des Universums bildet. Die Astrologie, der dieses Weltbild zugrunde lag, verlor damit an Bedeutung. Überhaupt entstand, vorbereitet durch die italienische Renaissance, im Europa des 17. Jahrhunderts eine Wiedergeburt geistiger Neugier und technischer Experimente. Die Wissenschaft stand an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter. Es war die Zeit Isaac Newtons, der die moderne Naturwissenschaft begründete. Ihre technischen Wunder entflammten die menschliche Vorstellungskraft in nahezu gleicher Weise, wie dies der Magie im Mittelalter gelungen war.
The Witch's Tale. The Fascination of the Eerie. Weird, blood-chilling tales told by old Nancy, the Witch of Salem, and Satan, her wise black cat. They are waiting, waiting for you. Now.
Das Reich des Unbekannten, die Welt des Aberglaubens, wurde immer kleiner. Im 18. Jahrhundert erschienen eine Menge Bücher als Mittel im Kampf gegen Hexen und Geisterglauben. Einige davon sind reine Streitschriften, in denen logische Argumente gegen den alten Irrglauben vorgebracht werden. In anderen wird versucht, die Magie auf die Anwendung unbekannter Naturkräfte zurückzuführen. Natürlich war der Drang des Menschen nach Übersinnlichem, nach Okkultem nicht ganz verblasst. Mehr und mehr aber übernahmen Zauberkünstler die Rolle der alten Magier und führten so die Unterhaltungsmagie in eine Blütezeit. Welche Voraussetzungen ein Zauberkünstler erfüllen musste, um erfolgreich zu sein, wurde schon im 17. Jahrhundert sehr treffend in dem englischen Zauberlehrbuch »Anatomie des Taschenspiels« definiert.
Erstens, er muss eine gehörige Portion Frechheit und Wagemut besitzen, damit er sein Geschäft souverän ausüben kann. Zweitens, er muss in seinen Bewegungen flink, gewandt und sicher sein. Drittens, er muss über fremdartige, sonderbare Ausdrücke und eindrucksvolle Wörter verfügen, womit er seine Handlungen begleitet und ausschmückt, damit er bei seinen Zuschauern Verwirrung stiftet. Viertens, schließlich muss ein Taschenspieler die entsprechende Mimik und Gestik beherrschen, um den Blick des Zuschauers von der genauen Beobachtung seiner Hände und Bewegungen abzulenken.
Zwei Jahrhunderte später schreibt der englische Illusionist David Devant:
Die wirklichen Geheimnisse der Magie sind keine Handelsware. Sie sind nicht Werkstatterfindungen, Tricks oder Puzzles, erdacht, das Publikum zu verwirren. Weit entfernt von der Bindung an Hilfsmittel ist die wahre Kunst der Zauberei intellektuell im Charakter und umschließt einen unendlich weiten Interessensbereich. Zauberei vereinigt Kunst und Wissenschaft. Es gibt ein inwendiges Verstehen, unabhängig von technischer Geschicklichkeit und Wissen, das über Erfolg oder Misserfolg entscheidet.
Von der Wissenschaft mit ihren Erfindungen inspiriert, bedienten sich die Zauberer jetzt magnetischer, hydraulischer und elektrischer Prinzipien und erzielten damit vor einem ahnungslosen Publikum ungeheure Effekte. Der berühmte französische Magier Jean-Eugène Robert Houdin wurde von der französischen Regierung nach Algerien berufen, um mit seinen Zauberkünsten die Führer der nordafrikanischen Stämme zu beeindrucken und sie zur Unterwerfung zu bewegen.
Robert Houdin brachte einen kleinen Kasten heran und ließ ihn von einem Araber hochheben. Nun aber, verkündete Houdin, werde er den Marabus die Kraft nehmen und keiner von ihnen werde imstande sein, dieses Kästchen hochzuheben. In der Tat mühten sich die Konkurrenten vergeblich ab. Schnell wuchs sein Ruf als Wundermann im ganzen Land. Über diese Kiste, die er selbst mit Leichtigkeit hob, während sie ein anderer nicht von der Stelle bekam, würde natürlich heute niemand mehr staunen. Unter dem Bühnenteppich war einfach ein starker Elektromagnet verborgen, der von einigen Batterien gespeist wurde. Beim Einschalten des Stromes war auch der Stärkste nicht imstande, die mit einem Eisenboden versehene Kiste anzuheben.
Ladies and Gentlemen,
im 19. Jahrhundert, als in den Köpfen der Menschen noch vielerlei abergläubische und metaphysische Vorstellungen vorhanden waren, war es noch leicht, mit sogenannten übernatürlichen Fähigkeiten die Umwelt zu beeindrucken. Der Begriff sechster Sinn entstand. Es war die Zeit, als man begann, die Telepathie zu entdecken, die Zeit, wo man in den bürgerlichen Salons, oft nur zum Schauerregnen Zeitvertreib, spiritistische Sitzungen abhielt. Sich dabei von den Stimmen unsichtbarer Geister täuschen zu lassen, wurde zu einer beliebten Mode. Das Wissen aber, dass die Welt erkennbar ist, dass die Wissenschaft Stück für Stück den Schleier der Geheimnisse lüftet, verbreitete sich immer mehr zur Selbstverständlichkeit. Als man in der Psychologie begann, Gesetzmäßigkeiten der Verhaltenssteuerung, der Informationsverarbeitung und der Wahrnehmung zu erfassen, begannen auch die Bühnenmagier, ihre Kunst der Täuschung diesen Gesetzmäßigkeiten anzupassen. Der deutsche Zauberkünstler Alexander Adrion hat sich sehr eingehend damit befasst, wie die Fesselung des Zuschauers durch Täuschung zustande kommt. Er definiert sein Geheimnis als die Fähigkeit, ein Geheimnis-Einverständnis herzustellen, mit denen, die er auf dem Umweg über die Täuschung in eine absichtslose Welt der Freiheit und Heiterkeit entführen möchte.
Das beiderseitige Einvernehmen kommt eher durch die Bereitschaft des Zuschauers zustande, sich täuschen zu lassen.
Wie aber wird diese geweckt? Wieso lässt sich der Zuschauer auf Täuschungen ein und glaubt zuletzt wieder besseres Wissen an ihre Realität? Arthur Kollmann, der in den 20er Jahren ein Institut für Zauberkunde an der Universität Leipzig einrichtete, meint:
Wirklich gute Täuschungen kommen nicht durch Schnelligkeit der Fingerbewegungen oder durch andere, besonders schnelle Griffe zustande. Sie beruhen vielmehr auf rein seelischen Momenten, also Dingen, die in das Gebiet der Psychologie gehören.
Und Magierkollege Alexander Adrian ergänzt:
Vor allem muss der Zauberer verstehen, die Rolle des Zauberers zu spielen. Wenn er in die Luft greift, um einen Ball erscheinen zu lassen, muss er selbst glauben, dass er den Ball aus der Luft greift. Besser noch, ihn im Augenblick seines Erscheinens erschafft. So sehr auch die andere Bewusstseinshälfte mit der manuellen und technischen Meisterung des Problems beschäftigt ist.
Ein guter Verblüffungskünstler darf bei seiner Kunst die psychologischen und schauspielerisch-gestalterischen Leistungen nicht ignorieren. Ein Publikum kann nicht getäuscht werden, sprich zum Staunen gebracht werden, wenn der Zauberer sein Spiel nur als angewandte Fingerfertigkeit betrachtet. Jochen Smeck schreibt:
Ein wichtiger Faktor bei allen Täuschungen sind unsere Sinne. Wir wissen, dass wir uns nicht immer hundertprozentig auf sie verlassen können, dass sie uns manchmal einen Streich spielen. Es gibt optische Täuschungen, akustische Täuschungen. Schon Aristoteles berichtet von einer merkwürdigen Täuschung des Tastsinns, die entsteht, wenn eine kleine Kugel mit den Spitzen des gekreuzten Zeige- und Mittelfingers hin und her bewegt wird. Jeder fühlt nämlich ganz deutlich zwei Kugeln und ist selbst überrascht, wenn er beim Hinschauen nur eine entdecken kann. Selbst der Geschmack lässt sich täuschen, sobald das Sehvermögen wegfällt.
Good evening. My name is Evan Evans and I am the winner of the Mountain Ash Search for a Star competition. And I am Britain's only Asian Welsh ventriloquist magician. And for my first trick, I require the assistance of a member of the audience. You, sir, will you come up on stage? Now, as you can see, I have nothing up my sleeves, and I have in my hand a pack of ordinary playing cards. I am shuffling them now. Sir, I would ask you to pick a card. Pick any card. You have selected the Nine of Diamonds.
Mitunter sind es aber gar nicht unsere Sinne, die vom Zauberkünstler getäuscht werden, sondern unser Verstand. Der Zauberkünstler ist ständig bemüht, das Denken der Zuschauer in falsche Richtungen zu lenken. Dabei spielt auch die Enge des Bewusstseins eine große Rolle. Der Zuschauer kann nicht alles verfolgen, wenn mehrere Dinge nebeneinander passieren. Es handelt sich dabei um Wahrnehmungstäuschungen.
Nicht alle gleichzeitig aufgenommenen Reize werden dem Menschen bewusst, sondern nur ein kleiner Teil, nämlich der, dem unsere Aufmerksamkeit gilt. Deshalb muss ein Magier die Aufmerksamkeit seiner Zuschauer zu lenken, das heißt abzulenken, verstehen. Dieses Prinzip machen sich besonders die Illusionisten, die mit mehreren Gehilfen arbeiten, zunutze. Schon der Auftritt einer attraktiven Assistentin bewirkt eine Ablenkung der Aufmerksamkeit, die der Künstler für seine Zwecke nutzen kann.
Wollen wir jetzt mal den Schleier lüften?
Bitte.
Ja, bitte. Bitte.
So funktioniert das mit der zersägten Jungfrau. Also, da wird die Kerstin ja auf die Bühne geschoben. Wenn sie da angekommen ist, dann betätigt ein Assistent einen Knopf und da fährt so eine schwarze Wippe nach unten. Ach. So, und dann kann natürlich gesägt werden, weil in der Wippe liegt der Körper. Jetzt fragen wir uns nur, warum hat man die Wippe nicht gesehen? Die war platziert vor Schwarz, also ist es eigentlich eine optische Täuschung. Und was ist mit den Füßen rechts hinten? Tja, das ist der Klaus, der hat einen Schuhtick. Der sucht sich die passenden Schuhe aus und stellt die heimlich, zack, ab. Am Ende wird wieder der Knopf gedrückt, die Wippe fährt nach oben und so zersägt man eine Jungfrau.
Interessant ist eine Tatsache, die jeder Zauberkünstler bestätigen kann, nämlich, dass Kinder nur sehr schwer zu täuschen sind. Das liegt ganz einfach daran, dass die Kinder fast nur beobachten und dabei kaum denken, während die Erwachsenen und unter ihnen wieder am meisten die Gebildeten sich über alles und jedes ihre Gedanken machen. Denken vermindert die Beobachtungsfähigkeit. Als der Mensch anfing zu denken, so sagte der Philosoph Graf Hermann von Kaiserling, da begann die größte aller Naturkatastrophen. Allein auf die Sinne, die für den urzeitlichen Menschen noch die einzige wirkliche Sicherheit darstellten, will sich der moderne Mensch nicht mehr hundertprozentig verlassen. Nur Kinder tun es, müssen es tun. Denn eine ausgereifte Erfahrung fehlt ihnen meist noch. Seit Darwin weiß man, dass die Evolution in 3 Milliarden Jahren mit den ganz einfachen, rein sinnlichen Mechanismen Veränderung und Auslese jene atemberaubende Naturvielfalt geschaffen hat, die uns heute umgibt. Verstand, wie wir ihn kennen, war daran nicht beteiligt, sondern eher der Zufall. Nach genau denselben einfachen, auf kindlich-naiver Empfindung beruhenden Prinzipien lassen sich heute komplexe wissenschaftliche Fragestellungen lösen. Der Bioniker Ingo Rechenberg von der Technischen Universität Berlin versucht mit dieser Methode, die er Evolutionsstrategie nennt, sogar gezielt den Zufall einzusetzen, um Probleme zu lösen, bei denen die ausgefeiltesten mathematischen Verfahren versagen.
Der Zufall muss gezähmt sein. Darwin hat immer gesagt, nur mit kleinen Schritten kann man sich dem Ziel entgegenarbeiten. So können wir mit maximaler Geschwindigkeit zu unserer Lösung hinlaufen. Gehen wir mal in die Kinderwelt zurück. Da gibt es ja das Spiel des Topfschlagens. Das hat durchaus gewisse Ähnlichkeit mit den Arbeiten der Evolutionsstrategie. Man geht zufällig in irgendeine Richtung und hört dann, es ist besser oder es ist schlechter. Genau diese Information bekommt das Lebewesen von der Natur auch. Entweder ich bin besser oder ich bin schlechter angepasst an die Umwelt. Und wenn ich besser angepasst bin, bleibe ich natürlich dort und gehe von dort aus weiter. Sollte es aber schlechter sein, dann ist es das Allerbeste, man geht wieder ein bisschen zurück und geht in eine ganz andere Richtung und macht dort wieder den Versuch des Topfschlagens.
Hi, this is Carol, the night manager. Can I help you?
My name is Tarbash, the Egyptian magician. I do magic act.
Okay. If you want to come in and audition?
What I do, I eat hot...
Die wohl bekannteste optische Täuschung ist der Film. Sie ist auf der Trägheit unseres Auges aufgebaut, wodurch viele Einzelbilder zu einer Bewegung zusammenfließen. Bezeichnenderweise wurden die ersten künstlerischen Filme von einem Zauberer hergestellt, Georges Méliès. Der Film ist in gewisser Weise ein legitimes Kind der natürlichen Magie. Denn von der Laterna Magica, die immer wieder in Zauberbüchern beschrieben wurde, über die Nebelbildprojektionen zur Vortäuschung von Geistererscheinungen, führt eine gerade Entwicklungslinie zur Kinematografie. Georges Méliès, der die erste Filmvorführung 1896 in Paris gab, sagte:
Ich erkannte in der sich entwickelnden Kinematografie sofort ein neues Ausdrucksmittel, das es mir erlauben würde, den Fantasien, die mir durch den Kopf gingen, Gestalt zu verleihen. Und vor allem ein Mittel zur Verwirklichung dessen, was auf dem Theater völlig undurchführbar ist.
Mithilfe des Films konnte Georges Méliès zur Verblüffung des Publikums ganz einfach Gegenstände verschwinden lassen oder Personen zeigen, die sich ihre Gliedmaßen ausreißen und mit ihren abgetrennten Köpfen spielen. Heute wird mit digitaler Tricktechnik das Unmögliche auf der Leinwand möglich gemacht. Bei fantastischen Zeitreisen in die entfernteste Vergangenheit der Erde oder in die unbekannte Zukunft des Universums erliegt auch ein erwachsenes Publikum gern der Täuschung. Gleichzeitig hören die Spekulationen über die Existenz paranormaler Phänomene nicht auf. Max de Soir, der das Wort Parapsychologie geprägt hat, war es, der 1947 in seiner letzten Veröffentlichung eine Vermutung über jene Grenzen ausdrückte, die von der Physik zur Beantwortung immer extremerer Fragen ständig weiter nach vorne geschoben werden.
Vielleicht, dass Lehren, die wir heute noch als okkultisch bezeichnen, sich zu wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickeln. Ebenso wie aus der Alchemie die Chemie hervorging, würden dann die noch ungeklärten Sachverhalte der Telepathie und des Hellsehens, ja sogar der physikalischen Phänomene, in die Form feststehender und begreiflicher Tatsachen übergehen.
Zu diesen physikalischen Phänomenen gehört auch jener uralte Mythos der Menschheit, einen Gegenstand oder eine Person verschwinden oder erscheinen zu lassen oder sich selbst durch eine Tarnkappe unsichtbar zu machen. Um dieses Phänomen vorzutäuschen, haben Zauberer Falltüren, Spiegel, doppelte Böden und meist viel Rauch und Tücher zur Verschleierung benutzt oder eben filmische Tricks. Ob es der Wissenschaft irgendwann einmal gelingen wird, solch spektakuläre Materialisations- oder Dematerialisationsphänomene wirklich zu produzieren? Heute jedenfalls bilden solche Vorstellungen noch den Stoff für Science-Fiction-Filme. Interessant ist aber in diesem Zusammenhang die neuerliche Forschung um die Antimaterie, deren Existenz aufgrund der speziellen Relativitätstheorie vermutet wurde und die man vor ein paar Jahren tatsächlich nachgewiesen hat. Das Raumschiff Enterprise und die Star Wars Raumkreuzer werden übrigens mit Antimaterie betrieben, dem effizientesten Raketenantrieb. Doch dies ist Fiktion. Tatsächlich ist für die Wissenschaft Antimaterie hochinteressant. Denn ihre Untersuchung könnte eine grundlegende, eine Urfrage beantworten: Warum es uns überhaupt gibt. Der spannende Stoff kann heute nur in geringsten Mengen hergestellt werden. Nichts ist aufwendiger zu produzieren und schwieriger zu handhaben, denn kommt Antimaterie mit Materie in Kontakt, wird in einem Riesenknall alles in Energie umgewandelt. Der Teilchenphysiker und Spezialist für Antimaterie Rolf Landua.
Das Ziel der Experimente ist jetzt, in einem relativ kleinem Ausmaß Energie in Masse umzuwandeln. So ganz ähnlich wie im Urknall, aber dort ging es halt wesentlich großartiger zu. Im CERN kollidieren wir eben Protonen. Die Energie, die in der Bewegung steckte, die wird umgewandelt. Und dabei produzieren wir neue Teilchen, die vorher nicht existierten. Und da die Energie sehr hoch ist, können wir einen Zustand simulieren, der ganz, ganz kurz, so etwa eine Milliardstelsekunde nach dem Urknall, im Universum vorherrschte. Und dabei glauben wir, einem ganz mysteriösen Feld auf die Spur zu kommen, das heißt dieses sogenannte Higgs-Feld, das unser Universum erfüllt und das dafür zuständig ist, jedem Teilchen seine Masse zu geben.
Prozent des Universums bestehen aus etwas, von dem wir nicht genau wissen, was es ist. Auf keinen Fall ist es Materie, wie wir sie kennen. Aber Teile dieser dunklen Seite des Universums unterliegen der Schwerkraft und sind heute bereits messbar. Der Raum, den wir mit unseren Sinnen als leer empfinden, ist nicht leer. Unsichtbare, dunkle Materie steht in Wechselbeziehung zu der uns bekannten, sichtbaren Materie. Diese wissenschaftliche Erkenntnis bringt uns zurück zum kosmischen Prinzip der Neuplatoniker, wonach alle Teile über das Ganze spirituell oder materiell miteinander verbunden sind. Demzufolge gibt es keine wirkliche Trennung im Universum. Es sind also Wirkungen möglich, deren Kausalität nicht dem gewohnten Kausalitätsdenken entspricht. Und dieser Gedanke führt uns wiederum zurück zum Steinzeitmenschen. Durch seine scharfe, unbefangene Beobachtung empfand er sich und die Umwelt als eine untrennbare Einheit. Es war kein Wissen, es war reine Empfindung. Erst als sich die Vorstellungskraft des Menschen weiterentwickelte und er die Magie erschuf, erlag er der Faszination seines eigenen Traumes. Des Traums, der geprägt ist von Bezauberung und Verblendung.